Die Autoimmuntheroiditis, das Chamäleon der Schilddrüsenerkrankung. Ja, weil die Schilddrüse kann normal groß sein, die kann verkleinert sein, die kann vergrößert sein.
Herzlich willkommen zum Podcast Ärztetag Extra, ein Podcast der Ärztezeitung, heute mit freundlicher Unterstützung von Sanofi. Zum Thema Schilddrüse sprechen wir heute mit dem Internisten und Endokrinologen Professor Joachim Feldkamp vom Uniklinikum Bielefeld und dem Nuklearmediziner Professor Markus Luster vom Uniklinikum Gießen-Marburg. Lieber Herr Professor Feldkamp, lieber Herr Professor Luster, Sie haben uns heute Fallbeispiele mitgebracht, bei denen es um die Hashimoto-Thyreoiditis geht. Was steckt denn hinter diesem für viele schwer auszusprechenden Wort?
Die Hashimoto-Thyreoiditis ist eine Autoimmunkrankheit, bei der es durch eine Entzündung der Schilddrüse, die nicht wehtut, zu einer Funktionsstörung der Schilddrüse kommen kann. Und benannt ist diese Krankheit nach ihrem Erstentdecker, Herrn Hashimoto, ein japanischer Arzt, der 1912 interessanterweise in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift auf Deutsch die ersten Fälle publiziert hat. Damals war die deutsche Wissenschaft noch hoch angesehen, ist sie auch heute noch, aber publiziert wird er heutzutage auf Englisch und oft in nicht deutschen Publikationen. Also insofern ist es eine interessante Begebenheit aus deutscher Sicht sozusagen, dass wir diese Publikationen auf Deutsch lesen können. Damals waren die ersten Menschen, die er beschrieben hat, Frauen, die eine vergrößerte Schilddrüse gehabt haben. Ja, also wo man richtig einen Kopf gesehen hat. Heute wissen wir, dass das nicht immer mehr der Fall ist, dass die Schilddrüsen auch klein sein können oder sogar im Lauf der Zeit immer kleiner werden können. Aber Markus, ich will dir mal eine interessante Geschichte berichten. Wir hatten jetzt eine kleine Serie von Patientinnen und ich glaube zwei Patienten, die wir auch mal etwas genauer untersucht haben, die eine jahrelange Unterfunktion der Schilddrüse hatten, denn das ist ja die Folge der Hashimoto-Krankheit, und die jetzt plötzlich eine Überfunktion entwickelt hatten. Und wenn man genau nachgeschaut hat, war das ein Morbus Basedow. Kennst du solche Patientinnen oder Patienten auch?
Ich denke, jeder und jede, die in einer größeren Einrichtung tätig ist, kennt solche Übergänge. Manchmal bleiben die auch eine ganze Weile verborgen, weil man so auf seiner Schiene entweder Basedow-Erkrankung oder Hashimoto ist. Aber von der Symptomatik her ist es ja dann doch oft auch eindrucksvoll. Also auch ich kenne vielleicht eine Handvoll solcher Patienten, die dann auch immer nochmal eine besondere Herausforderung darstellten, weil man dann plötzlich auch das Management komplett wandeln musste und eben auch von seiner bisher festgefahrenen, mehr oder weniger festgefahrenen Diagnosestellung komplett abgewichen ist. Zum zugrunde liegenden Mechanismus sind mir jetzt keine Neuigkeiten bekannt. Es sind ja beides Autoimmunphänomene, oder gibt es da neue Erkenntnisse, wann solche Übergänge stattfinden?
Genau wissen wir das auch nicht. Wir haben allerdings eine größere Serie jetzt mal untersucht mit, ich glaube, 25 Menschen, denen das so gegangen ist. Und wir haben im Grunde das festgestellt, was man auch feststellt, wenn der Morbus Basedow auftritt, dass das Menschen waren, die oft in psychischen Ausnahmesituationen waren. Tod eines Angehörigen oder Trennung vom Lebenspartner. Das waren so oft die Auslöser. Aber warum jetzt eine Schilddrüse, die 25 Jahre eine Unterfunktion hatte, plötzlich eine Überfunktion macht, was da wirklich im Immunsystem passiert, das ist uns auch nicht ganz klar.
Es geht ja noch weiter. Wir fragen uns ja oft, wann wir überhaupt die Diagnose einer solchen Autoimmunerkrankung stellen. Wir haben zwar da ein Instrumentarium an verschiedenen Blutparametern, wir machen einen Ultraschall, natürlich auch die Anamnese, wir schauen auf eventuelle genetische Dispositionen, aber einen festen Cut-off, wann ich etwas, eine Autoimmuntyreopathie und dann entweder Basedow oder Hashimoto oder irgendwas dazwischen. Wenn wir auf Herrn Hashimoto zurückkommen, schreibe ich auch gerne chronische lymphozytäre Thyreoiditis, weil das war die ursprüngliche Beschreibung der Erkrankung 1912. Ich habe den Artikel auch gut gelesen in meiner Doktorarbeit. Aber es stellt sich mir immer wieder die Frage, ab wann nenne ich etwas überhaupt eine Autoimmunthyreopathie? Antikörpertiter, so ein gewisses Rauschen, vielleicht sogar alle drei, die man so bestimmt erhöht, gibt es immer mal wieder, ohne dass es einen unmittelbaren Krankheitswert hat.
Da hast du recht. Wobei die TSH-Rezeptor-Antikörper sind ja für den Morbus Basedow so typisch. Die findet man nicht so häufig. Die sind fast immer nur wirklich dann erhöht, wenn jemand einen Morbus Basedow hat. Eine Möglichkeit, wann sie unspezifisch erhöht sind, ist die subakute Thyreoiditis de Cavang, wo es plötzlich zu einer fluoriden, schmerzhaften Entzündung der Schilddrüse kommt mit Freisetzung von Antigenen ins Blut, wo es dann sozusagen eine Fehlreaktion des Immunsystems gibt und vorübergehend so leichte Erhöhungen da sind. Aber Die anderen Antikörper, die wir messen, die Antikörper gegen thyroidale Peroxidase und gegen Thyroglobulin, die findet man schon so in 7% der Bevölkerung, wenn man größere Bevölkerungsuntersuchungen macht. Und die sind oft unspezifisch. Nicht jeder oder jede, die das hat, entwickelt eine Schilddrüsenunterfunktion.
Und oft hilft einem ja auch der Ultraschall nicht wirklich weiter. Dieses klassische Bild, echoarmes Muster, vielleicht so ein bisschen aufgelockertes Echomuster, muss ja nicht vorhanden sein. Und trotzdem kann die Schilddrüse langsam in ihrer Funktion nachlassen, kleiner werden, diese Fibrosierung oder wie auch immer eintreten. Ich bin oft überrascht, dass die Funktion, auch die Antikörpertiter mit dem Ultraschallmuster, zumindest meiner Erfahrung, nur sehr lose korrelieren.
Ja, genau. Also ich habe in meinem Habilitationsvortrag bereits darauf hingewiesen, der hieß nämlich, die Autoimmunthyreoiditis, das Chamäleon der Schilddrüsenerkrankung. Ja, weil die Schilddrüse kann normal groß sein, die kann verkleinert sein, die kann vergrößert sein, es kann eine Unterfunktion sein, kann es eine normale Funktion sein und eine Hyperthyreose kann am Anfang auftreten. Also es ist so ein buntes Bild, was einem entgegentritt, wenn man mit diesen Patienten zusammenarbeitet, dass man wirklich genau gucken muss, was ist das für eine Krankheit, die wir jetzt vor uns haben, welche diagnostischen Maßnahmen muss ich machen?
Ja, ich meine, in der Leitlinie, zumindest in der aktuellen, die mir bekannt ist, wird ja dann sogar darauf verwiesen, dass man in der Differenzierung ein CT-Gramm machen könnte. Auch da wäre in der Reihenform, wenn es sich um Zelluntergang handelt, den man bei einer Hashimoto-Thyreoiditis eher erwarten würde, wäre ein geringer Uptake, würde wenig Jod oder in dem Fall ja Technetium aufgenommen werden. Bei der Basedow-Erkrankung kennen wir, das leuchtet einem geradezu entgegen. Dennoch ist das in unseren Händen selten, dass wir die Scintigraphie, die Schilddrüsen-Scintigraphie in der Differentialdiagnose benötigen.
Ja, tatsächlich. Also eigentlich, wenn man Klinik zusammennimmt, Ultraschall und die Möglichkeit, das Labor zu haben, braucht man das Scintigramm in der Regel nicht. Bei Morbus Basedow ist es relativ klar, wenn jemand kommt, hat eine Hyperthyreose, wir machen einen Ultraschall und wir finden dieses, was die Amerikaner Thyroid Inferno nennen, also eine total starke Durchblutung in der Schilddrüse, dann handelt es sich eigentlich mit nahezu an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um einen Morbus Basedow. Während die Patienten, die mit einer Unterfunktion kommen und auch die echoarme Schilddrüse haben, ohne die starke Durchblutung, da handelt es sich fast immer um eine Hashimoto-Krankheit. Deshalb ist da nur in extrem seltenen Fällen ein Scintigramm zur Unterscheidung notwendig.
Wenn wir denn die Verdachtsdiagnose Hashimoto oder chronische Lymphozytitis haben, würden wir zunächst mal TSH bestimmen, wahrscheinlich beim ersten Mal noch die freien Hormone und dann initial halbjährlich kontrollieren, ob sich da was entwickelt, die Symptomatik noch abfragen. Und wenn das über längere Zeiträume stabil ist, sogar auf jährliche Intervalle gehen, weil die Erkrankung doch auch von der Dynamik her sehr unterschiedlich sein kann.
Ja, es gibt ja ganz gute amerikanische Untersuchungen, die zeigen, dass Patienten, die so leicht erhöhte Antikörperwerte haben und vielleicht sogar einen grenzwertig hohen TSH-Wert, nur pro Jahr in etwa 4-5% in eine Schilddrüsenunterfunktion geraten. Deshalb kann man tatsächlich jährliche Abstände zur Kontrolle empfehlen, wobei ich den Patientinnen und Patienten auch sage, dass wenn Symptome auftreten im Sinne einer Schilddrüsenunterfunktion wie chronische Gewichtszunahme, Müdigkeit, Verstopfung, Haarausfall, dass sie dann vielleicht eher zum Arzt gehen, auch wenn das vielleicht unspezifische Zeichen sind. Aber sie können dann zum Arzt gehen und sich den TSH-Wert einmal kontrollieren lassen. Ein bisschen anders halte ich das bei Familien, wo schon so viele Patienten da sind, Menschen da sind, die eine Schilddrüsenunterfunktion haben. Es ist ja familiär gehäuft auftretend und ich habe Familien, da haben alle 3 Schwestern eine Unterfunktion, die Großmutter und die Mutter und 2 Tanten auch. Und da ist natürlich das Risiko deutlich höher, dass so etwas passiert.
Du hast aufgemacht sozusagen auch mit etwas selteneren, nicht zu sagen exotischen Konstellationen und dabei gesagt, dass eine Hashimoto-Thyreoiditis nicht schmerzhaft ist. Auch das ist ja nur die Regel. Es gibt durchaus auch mal die eine oder andere Erkrankung, die schmerzhaft ist. Und ich erinnere mich an 2-3 Patienten, die dazu noch große Lymphknoten hatten, die wir aber auch nicht anders erklären konnten als durch die Hashimoto-Thyreoiditis. Die hatten dann aber auch das sehr ausgeprägte Bild der Entzündung, dass er im Ultraschall greifbar war und zum Teil wirklich eindrückliche Lymphknotenschwellungen dazu, die auch über Jahre persistierten. Die haben wir dann punktiert, da kam aber nur Entzündung raus. Es war nichts anderes.
Das gibt's. Und wenn man ganz sorgfältig die Patienten regelmäßig untersucht, dann sieht man oft kaudal der Schilddrüse einzelne Lymphknoten, die dann vielleicht nicht so prominent sind wie die, die du beschrieben hast, aber das gehört im Grunde zur Krankheit mit dazu. Ein ganz bisschen will ich vielleicht abschwächen, was ich gesagt habe, dass die nie schmerzhaft ist, weil es doch eine ganze Reihe von Patientinnen gibt, dass die sagen, dass sie zumindest ein Kloßgefühl im Halsbereich haben, ein Druckgefühl. Und das gehört, denke ich, schon auch zur Autoimmunkrankheit mit dazu.
Das ist ja sehr individuell. Dann stellt sich ja immer die Frage, wann ist es ja interventionsbedürftig? Wann wird man mit Schilddrüsenhormongabe beginnen? Natürlich nimmt man die Symptomatik, du hast es eben nochmal zusammengefasst, aber auch der TSH-Wert leitet uns ja da. Also vielleicht nochmal die Frage, erstens, wo wäre für dich, wenn man jetzt mal auf die Laborwerte schaut, die Interventionsschwelle und zweitens, was ist der Zielwert?
Die letzte Frage ist wahrscheinlich am meisten diskutiert in Deutschland, wo ist der Zielwert, aber die Behandlungsindikation sehe ich dann, wenn der TSH-Wert erhöht ist und Symptome da sind, dann auf jeden Fall. Die Indikation wird ganz klar von allen Leitlinien der Welt beim TSH-Wert von über 10 gesehen. Dann muss man auf jeden Fall behandeln, weil wir wissen, dass dann erste strukturelle Veränderungen per Ultraschalluntersuchung am Herzen erkennbar werden. Beim TSH-Wert zwischen 4 und 10 ist eine Behandlung möglich. Je jünger der Patient ist, desto eher wird man vielleicht behandeln. Bei älteren Patienten ist man vielleicht ein bisschen zurückhaltend. Und jetzt zum zweiten Teil deiner Frage, wo ist der Zielwert? Oft werden ja Werte um 1 angegeben, das ist aber völlig falsch. Eine Patientin, ein Patient mit einer Hashimoto-Thyreoiditis sollte mit dem TSH-Wert im Normalbereich liegen, sollte keine Symptome haben. Und das gilt übrigens auch für Frauen, die schwanger werden wollen. Auch da reicht es völlig aus. Dazu gibt es mittlerweile eine große Anzahl von Untersuchungen, wenn der TSH-Wert im Normalbereich liegt.
Wobei natürlich da auch die, du hattest es angedeutet, individuelle Zielmarge wahrscheinlich enger ist als der großen Population erhobene Referenzbereich. Für die einzelne Patientin kann das ja sehr viel enger sein. Insofern würde ich da auch nicht diktatorisch. Und die Patientinnen fragen mich dann immer, ja, wo muss er denn hin? Sag ich, ja, er muss dahin, wo sie sich gut fühlen. Und ob das 1 ist oder 3, ist mir mit Verlaub nicht so wichtig.
Aber du kennst wahrscheinlich auch Patientinnen, die eine zu hohe Schilddrüsenhormoneinstellung haben, die einen vollständig supprimierten TSH-Wert haben und sagen, dass sie sich nur dann wohlfühlen.
Natürlich, die gibt es auch. Schwieriges Klientel, weil man natürlich weiß, dass eine Überdosierung prinzipiell, zumindest langfristig gesehen, gerade in der Menopause oder auch überhaupt für den Knochenstoffwechsel, Herzstoffwechsel, negativ ist. Also da gibt es immer viel Diskussionsbedarf. Vielleicht noch ein Punkt, die Verordnung von Schilddrüsenhormonen. Da haben wir gelernt, dass die Bioverfügbarkeit der unterschiedlichen Präparate durchaus gegeben ist. Und ich war damals bei der GBA-Anhörung. Es ist ja relativ simpel, dafür zu sorgen, dass die Apotheke immer denselben Wirkstoff auch vom selben Hersteller ausgibt.
Das ist richtig, aber dazu sind, glaube ich, die Apotheken mittlerweile auch verpflichtet. Das heißt, wenn ich ein Präparat aufschreibe, muss auch dieses von der Apotheke rausgegeben werden.
Ja, ich wollte dafür nur nochmal die Awareness etwas stimulieren. Gut, dann darf ich auch zusammenfassen, die Hashimoto-Thyreoiditis ist eine häufige Erkrankung, die durchaus unterschiedliche Ausprägungen haben kann, aber Gott sei Dank, muss man sagen, erfolgreich mit Schilddrüsenhormonen in der richtigen Dosierung behandelbar ist. Vielen Dank dir, danke.
Vielen Dank, Markus.
Dann sage ich an dieser Stelle danke für das Gespräch und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke und bis zum nächsten Mal. Diese Episode ist eine Produktion der Abteilung Corporate Publishing der Springer Medizin Verlag GmbH, die mit freundlicher Unterstützung von Sanofi produziert wurde. Das Impressum zu dieser Episode ist in den Shownotes verlinkt. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.